der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind.
Willkommen, wir haben heute eine ganz tolle Sendung. Ich begrüße ganz herzlich den Mohammed. Mit dem Mohammed habe ich studiert. Oi.
Hallo.
Hi, wie geht's?
Gut, danke dir.
Gut, gut, danke. Bist du aufgeregt?
Geht so. Bisschen.
Also wir haben das Game vorbereitet und zwar das Game, wo alle Fragen so zusammengekommen sind, wo die Jugendlichen uns immer wieder stellen. Also ich bin ja Jugendarbeiterin, wie du weißt. Und eben, sie haben mega viele Fragen. Wir schauen, dass wir die immer wieder auch mal verschriftlichen und festhalten und auch aus den Workshops wieder ein paar Fragen. Aber vielleicht ganz kurz, bevor wir irgendwelche Fragen beantworten. Wie ist das im Islam? Was gibt es da für Quellen, um die Fragen beantworten? Also ich bin auf die Suche gegangen, habe mir überlegt, warum, wieso, weshalb wir heute glauben zu wissen, was wir wissen. Und die Rechtsquelle Mama zählt einfach nicht mehr ab 30, oder? Da kannst du jetzt sagen, ja, weil die Mama das gesagt hat. Meine beste Freundin verarscht mich immer, weil ich immer sage, die Anane hat es gesagt, das ist die Oma auf Türkisch. Und sie sagt dann immer, ja, es zählt nicht, ich will eine richtige Quelle, wenn du mich des und deswegen irgendwie blöd anmachst. Und sie hat auch recht, oder? Wir sind in einem Alter, wo wir quasi nachschauen müssen. Aber eben nochmal ganz kurz zurück, was genau gibt der Islam eigentlich so her zum der Meinung bilden?
Genau, also die wichtigsten Rechtsquellen sind der Koran, die Hadithe und nachher kommen die Meinungen von den Gelehrten.
Okay, also die Hadithe, das ist ja auch schon umstritten, da haben wir schon mal ganz kurz drüber geredet im ersten Podcast, dass es da quasi auch Diskussionen gibt wegen den Hadithen, weil eben so viele Hadithe auf der Welt gibt. Ich habe quasi gelernt, dass eben der Koran eben die primäre Rechtsquelle ist, klar, aber eben Hadithe, das ist quasi alles, was der Prophet gesagt hat, oder?
Genau.
Da gibt es einfach zu viele. Also es gibt irgendwie fast knapp 1 Million Hadithe und das passt fast gar nicht zusammen, oder? Du kannst gar nicht so viel sagen innerhalb von 20 Jahren, wo du ausgesprochen hast, wo ganz wichtig ist. Und warum ist das eigentlich so? Wieso gibt es so viel Hadithe?
Genau. Über die gibt es auch zum Beispiel Bücher, dass sie das schreiben.
Aber das ist doch voll schwierig dann für die Muslime heute zum Unterscheiden, ja, was ist jetzt genau vom Propheten und was ist später dazugekommen?
Darum gibt es eben die Gelehrten wie Imam Bukhari, Muslim oder die Kutubisit, das sagt man über Kutubisit, das sind die
Vertrauenswürdigen, oder was?
Genau, die vertrauenswürdigste Quellen in dem Sinne, genau.
Der Prophet selber hat ja gesagt, ja, schreibt nichts von mir auf, bis auf den Koran. Und wer irgendwas über mich aufgeschrieben hat, der soll es vernichten. Also der Prophet selbst wollte das eigentlich gar nicht. Vielleicht, weil er schon gedacht hat, wird das wohl alles so richtig niedergeschrieben. Ein bisschen schwierig, oder? Wenn man sagt, heute als Sunnitin, ich bin Sunnitin, du auch, schätze ich. Wenn man sagt, ja, der Koran ist die primäre Quelle, aber die Hadithe sind quasi auch fest wichtig, aber auf der einen Seite hast du quasi ganz viele Hadithe, die verfälscht sind und auf der anderen Seite hast du quasi den Propheten, wo von sich selbst sagt, hey, schreib nichts auf von mir außer den Koran, fertig. Also es macht es wie schwierig, oder, da jetzt trotzdem an die Hadithe zu glauben, dem Fall, oder?
Ja, das stimmt, dass unser Prophet das gesagt hat, dass man seine Taten und so weiter nicht schreiben sollte, aber es gibt auch andere Hadithe zum Beispiel, die sagen, dass unser Prophet von seinem Nachfolger einige gehabt habt, die ganze Zeit am Schreiben waren, was er gesagt hat, was er getan hat. Zu denen hat er es eben nicht verboten. Nicht alles soll es schreiben, in dem Sinne kann man vielleicht so interpretieren.
Also quasi nicht irgendwie random, hey, genau, jeder schreibt irgendwas auf und so, sondern einfach nur seine Jünger, seine Folger. Man hat ja auch Hadithe dann formuliert später eben und das sind die, wo schwierig werden, oder? Weil du quasi nicht weißt, ist es aus dem Mund vom Propheten oder nicht, oder? Und dann gibt es noch die Sunna. Sunna sind so die Verhaltensweisen, wo der Prophet quasi gezeigt hat, oder? Und besonders nennenswert, glaube ich, sind da quasi, wie er mit seiner Familie umgegangen ist. Also er war wirklich ein Vorbild, wie man mit Frau und Kinder und auch vor allem mit Haushalt umgeht. Ja, ihr Männer da draußen, ja, sogar der Prophet hat im Haushalt geholfen, genau. Es ist nicht ein One-Man-Job. Da kann man sagen, nehmt euch da einen Propheten als Vorbild. Und dann gibt es noch, also eben nochmals schnell festhalten, es gibt den Koran als primäre Rechtsquelle. Dann gibt es die Hadithe, wo auch die umstritten sind. Und dann gibt es noch quasi die Sunna. Und als letztes, und da wird es aber schon sehr hoch vom Niveau her, gibt es Analogie und Konsens, oder?
Genau.
Und das kommt ja immer dann in Frage, wenn du die Interpretation von einem Koran fährst, wo sehr metaphorisch, also sehr bildlich gesprochen ist, brauchst du dann Analogie und Konsens, dass du da irgendwie trotzdem auf eine Antwort kommst und auf eine logische Interpretation kommst und dann eben die Qiyas, wir sind immer noch bei Analogie und Konsens, ja, wo es dann darum geht, hey, gab es schon mal einen ähnlichen Sachverhalt? Ja, wie wurde da vorgegangen und so weiter. Das ist eigentlich wie, dass man Präzedenzfälle, sagt man heute, oder, anschaut und dann sagt, ah, okay, alles klar, in dem Fall könnten wir uns vielleicht so und so verhalten, weil es gab schon mal einen ähnlichen Fall, oder? Aber das machen nicht du und ich im Normalfall, sondern das machen eigentlich so Islamgelehrte und die sprechen dann quasi eine Fatwa aus. Was genau war Fatwa?
Fatwa ist ein Beschluss von den Gelehrten, Rechtsgelehrten. Eine Rechtsbestimmung, kann man sagen, ja.
Also wenn die sich einig sind, dann kann man sagen, ja gut, so setzt ungefähr sie und daran kann man sich halten, oder?
Genau, daran sollte man sich halten, ja.
Und wie weit würdest du dem sagen, vertraue ich oder vertraue ich nicht? Weil je nachdem, wo diese Fatwa beschlossen wird, kann es ja dann auch voll doof sein für einen oder eben voll cool sein für einen. Also ich nenne es Beispiel, wir haben jetzt den englischen Podcast auch und in Jordanien, wie ich vor 2 Jahren war, wurde beschlossen, dass du deine erste Frau nicht mehr fragen musst, wenn du heiraten willst, nochmal, also zweite, dritte, vierte Ehefrau willst. Und es wurde quasi gesetzlich wie beschlossen. Ist das auch eine aus einer Fatwa heraus, dass du quasi solche Entscheidungen treffen kannst?
Die haben jetzt eigentlich ein Fatwa für ihr eigenes Volk herausgegeben, aber das kann man ja nicht für die ganze Welt, für die ganzen Muslime nehmen. Es ist ja nicht die Konsensmeinung.
Okay, das heißt, es wäre dann für Jordanien wie okay?
Nein, eigentlich eben nicht. Ah. Weil die haben dann, wenn sie damit einverstanden sind, dann wäre es eigentlich okay in dem Sinne, ja.
Also soweit ich das verstanden habe, sind die Männer alle einverstanden mit dem und die Frauen nö.
Genau, das könnte es sein, ja. Aber für die gesamte islamische Welt kann man das nicht nachvollziehen, auf jeden Fall nicht, weil...
Denkst du, das ist überhaupt möglich, dass du für die komplette islamische Welt, und wir sind knapp 2 Milliarden, dass du das überhaupt hinkriegst, irgendwie etwas zu beschließen, wo alle finden, ja, jawohl.
Es gibt solche Konferenzen, wo sich die aus aller Welt die Gelehrte treffen, islamische Gelehrte, und da hat man auch...
Fällt dir gerade irgendwas ein, wo die beschlossen haben, wo für alle Muslime gelten soll? Und
Riba zum Beispiel, das nennt man die Zinsen. Nicht ganz übersetzt Zinsen, aber über die hat man zum Beispiel eine Konferenz gemacht und da gab es auch aus der Türkei, aus aller Welt gab es Gelehrte, islamische Gelehrte.
Und da wurde man sich auch einig?
Ja, genau.
Da ging es wahrscheinlich um die Höhe, oder? Wie viel muss man zahlen?
Das weiß ich eben nicht mehr.
Aber solche Themen, da kommen die zusammen heute noch und...
Genau, ja.
Also, wir haben festgestellt, wie sie eigentlich heute als Moslem dich orientieren kann. Und jetzt gehen wir rein in das Thema Liebe, Sex und Ehe und es wird mega, mega spannend. Bist du aufgeregt?
Ja, wegen der Frage.
Ja, ich habe ein Spieli vorbereitet, du siehst, das ist, und das machen wir jetzt in Wechsel. Also einmal darfst du eins ziehen und einmal ziehe ich eins und dann versuchen wir das im besten Wissen und Gewissen zu beantworten. Und natürlich ist das nicht abschließend und natürlich ist das auch nur unsere Meinung im Ganzen und wir versuchen es quasi so gut wie wir können zu beantworten. Okay, ja, zieh mal, du fängst an.
Was passiert, wenn ich mich in jemanden verliebe, der nicht Muslim ist?
Ui, sehr schöne Frage. Und vor allem, du weißt gar nicht, wie oft mir im Jugendtreff solche Fragen begegnen. Also gerade so 14-, 15-Jährige, wenn sie ganz frisch verliebt sind oder zum ersten Mal verliebt. Und dann ist es kein Moslem und dann wird es schwierig. Die Eltern erwarten übrigens, dass die bis 25 natürlich schön nett heiraten und natürlich studieren, Schule und so. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das, gell?
Das ist eine schwierige Frage. Das, was passiert dann? Verliebt man sich halt.
Ja, Liebe kennt halt keine Grenzen, ja, das ist so. Was wird passieren, wenn das dein Kind wäre, deine Tochter? Oder vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass du dich in eine Nicht-Muslima verliebt hast? Was spielen da für Gefühle eine Rolle?
Da.
Also da, das Ding ist, uns hören auch Väter zu, uns hören auch Mütter zu und... Ich habe das Gefühl, das ist nach wie vor leider immer noch so, dass das so eine große Angst ist, wo mitschwingt. Und nicht nur aus muslimischer Seite. In der letzten Arbeitsstelle habe ich eine Lehrerin kennengelernt, die zu mir gesagt hat, ja, also ich würde niemals erlauben, dass mein Kind in Jugendtreff darf, weil am Schluss verliebt sich's noch in so einen Albaner oder so. Ich fand das ein bisschen rassistisch und ein bisschen ausländerfeindlich und ein bisschen schwierig, weil es ist anscheinend nicht nur Angst, wovor die Muslime ausgeht. Also auch die Christen haben wie Angst, ja, was ist, wenn mein Kind sich in einen Moslem verliebt.
Genau, ja, das auf jeden Fall. Was würdest du machen, wenn es dein Kind wäre zum Beispiel?
Ja, ich würde mit meinem Kind darüber reden, aber ich glaube, mit 14, 15 brauchst du das wie noch nicht so richtig ernst nehmen. Also ich glaube, verbieten bringt es schon gleich dreimal nicht. Also aus Erfahrung als Jugendarbeiterin weiß ich, dass wie eine verbotene Frucht wird, oder? Es wird wie interessanter. Dann ist es eh schon eigentlich verboten. Du hast auch ein schlechtes Gewissen, aber es ist irgendwie auf der anderen Seite auch ein mega Abenteuer und mega interessant. Das heißt, Verbote grundsätzlich, finde ich, machen nicht so viel Sinn, gerade in der Pubertät. Es geht auch da rein und da wieder raus, weißt du, das interessiert die ja gar nicht. Die sind einfach verliebt, die wollen zu ihrem Stefan, die wollen zu ihrem Jean-Luca, weißt du, die hören da nicht mal wirklich zu, die machen dicht. Deswegen reden darüber, nicht bestrafen, das finde ich ganz schwierig, oder schlagen, finde ich auch ganz schwierig. Also dein Kind wird sich nicht weniger verlieben, nur weil du das jetzt schlägst oder so, weil sich's verliebt hat. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja was Schönes. Also Liebe ist ja eigentlich was Tolles.
Ja.
Und ich glaube, dass du mit deinem Kind eben das Gespräch suchen solltest, warum das schwierig sein könnte. Also eine interkulturelle Beziehung. Aber eben 14, 15, ich weiß nicht. Gibt es da überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, dass du das Kind jetzt vom Gegenteil überzeugst und sagst, jetzt entliebt dich wieder?
Eigentlich nicht. Es hat eigentlich viel mit der Erziehung zu tun. Wenn man zum Beispiel das Kind gut erzogen hat, dann passiert das auch. Außer reden kann man da eigentlich nichts dagegen machen und dann kommt es halt, wie es kommt.
Und wie schlimm wäre das, wenn die jetzt zum Beispiel findet, ja okay, das ist jetzt der Mann fürs Leben und wir bleiben zusammen. Gibt es ja auch, oder? Es gibt ja Geschichten, wo man sich mit 14, 15 verliebt und ja, die heiraten später und haben dann Kinder und super und alles toll.
Meistens passiert das nicht, dass man sich mit 14, 15 verliebt und dann später heiratet und Kinder hat. Das ist eigentlich sehr selten, weil man nicht mit dem Verstand nachdenkt und das haltet meistens nicht lang. Aus eigener Erfahrung meine ich, dass das so ist. Also
du meinst, weniger Sorgen machen, weil so mit großer Wahrscheinlichkeit ist es jetzt einfach das Verliebtsein und dann ist es gut.
Es passiert auch viel, dass man meint, dass man sich verliebt hat, dann merkt man, dass das gar nicht so ist. Man denkt eben mit 14 nicht, wie man mit 18 denkt oder 20 denkt. Und mit 14 verliebt man sich schnell als mit 18 oder 20. Und das, weil man eben nicht klar nachdenkt.
Weißt du, was mir auffällt? Ich benutze ja auch Dating-Apps und ich habe jetzt quasi den Selbstversuch gestartet. Ich habe mal jüngere Männer quasi auch in meiner Einstellung aktiviert. Also sprich, ich habe jetzt da auch so 19, 20, 21-Jährige dabei und das ist mega lustig, weil es kommen so aberwitzige Sachen zustande, wie zum Beispiel, wenn ein Mann schreibt, ich lese mal was vor. Und das sind eben die Jüngeren, die das machen. Und zwar, er schreibt jetzt, es ist Englisch, ich übersetze es mal gleich. Ich bin total ernst hier und wenn das mit dir klappen sollte, dann bin ich auch bereit, mit einem Wali vor dir zu sprechen. Und Wali kann man übersetzen mit Angehöriger, oder? Meistens sind es eben Männer, also Bruder, Vater, Opa, was der Geier. Und dieser junge Mann ist zum Beispiel, glaube ich, 19. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Jüngeren das noch viel ernster nehmen. Also sprich, dass die das total wichtig finden, dass es die gleiche Religion ist und dass man da das Gleiche denkt, das Gleiche fühlt. Und umso älter du wirst, umso uninteressanter ist es für dich. Also sprich, dass du mit 30 denkst du eher, oh Gott, er sollte einfach nur ein toller Mann sein, er sollte einfach halbwegs irgendwie funktionieren. Und mit 19, 20 sind die so, ist es so wichtig und ich würde auch mit deinen Eltern reden und bla bla und sind da total fixiert drauf, dass das alles so sein sollte, wie sie denken, dass es sein sollte, oder? Und das stelle ich einfach fest, dass du, je älter du wirst, desto unwichtiger wird das.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass er mit deinen Eltern reden will oder, ja, oder seine Eltern mit deinen Eltern sprechen lassen möchte?
Also es steht eben in seinen Einstellungen, oder? Also sprich, ich habe mit ihm nicht geflirtet. Er sagt, ich bin ernst und wenn es funktionieren sollte, dann bin ich auch bereit, mit einem Wali von dir zu sprechen.
Ach so, jetzt habe ich es verstanden.
Genau.
Ja, alles klar. Ja.
Und weißt du, als aufgeklärte Feministin mit 31 denke ich mir, echt jetzt? Warum solltest du mit meinem Vater reden oder mit meinem Bruder? Red doch mit mir, oder? Und vor allem, Also ich bin so erzogen, ich würde sie einfach informieren, meine Eltern, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe, weißt du? Und eben, das ist dann für mich so krass, wenn ich dann sehe, wow, 19-, 20-Jährige, ich dachte, die sind noch krasser aufgeklärt und noch offener und noch liberaler. Und dann habe ich diese Dating-App, wo ich immer wieder solche Sachen sehe und immer bei den Jüngeren eben, bei den 30-Jährigen steht sowas, nö.
Der Junge, der lebt hier in der Schweiz oder ist...
Das ist jetzt der Schweizer, ja, der müsste in der Nähe von mir auch sein.
Das ist... Das
6 Meilen? Würdest du sagen, die Jüngeren sind konservativer?
Das ist eigentlich liberalisch, würde ich sagen.
Eigentlich, gell? Ja. Sollte man meinen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber eben, wenn es dann so Sachen geht, da sind sie wie konservativer als du nicht.
Vielleicht geht es ja auch um Vertrauenssache, kann auch sein. Vielleicht hat er es so gedacht, dass er dir mehr Vertrauen schenken kann, nimmst du, ja.
Ich glaube, mein Vater würde sich den Arsch ablachen, wenn da jetzt einer anguckt und sagt, ich möchte deine Tochter treffen. Ist das grundsätzlich in Ordnung oder wollen wir uns erst treffen? Ich glaube, mein Vater würde denken, das ist ein Scherzanruf. Mein Vater ist eh alte Schule. Also mein Vater hat die Erwartung, wenn ich mich für einen Mann entscheide, dass ich seiner Frau sage, also stellvertretend für meine Mutter, und sie soll das dann ihm sagen. Und ich finde, so ein Scheiß.
Ja, also das wird ja auch meistens heute in der Türkei auch so gemacht. Also jetzt,
ja, aber eben, du kannst nicht so ein liberales, europäisches Leben führen und dann bei so Sachen so konservativ bleiben. Und ich würde es jetzt gerade mit Absicht eben nicht so machen. Ich würde sofort ihn anrufen, so, hey, ich bin jetzt verliebt, Zeit, reden wir mal drüber und so. Verstehst? Also da vielleicht auch wieder mit Muster durchbrechen. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis, wir reden eigentlich über alles, aber bei so Sachen wird er dann so konservativ und findet, rede erst mit meiner Frau drüber, die soll es mir dann sagen. So ein Scheiß. So, nächste Frage ist meine Frage. Hä? Ich zieh mal. So, meine Frage ist, was passiert laut Islamlehre oder Koranlehre, wenn ich unverheiratet Sex habe? Ich glaube, laut Islam kann man das ziemlich kurz beantworten und kann sagen, es ist Zina, also es ist verboten, wenn du unverheiratet bist und Sex hast. Aber ich als Jugendarbeiterin stelle mir ernsthaft die Frage, wie realistisch ist denn das, dass du deinem 15-, 16-Jährigen das sagst und dass die dann wirklich keinen Sex haben bis zur Ehe, oder? Und ich sehe das nicht so realistisch. Vor allem, wir reden von den gleichen Eltern, wo die Erwartung haben, dass das Kind eine Ausbildung abschließt, bevor es heiratet oder ein Studium abschließt. Und dann sind die halt 22, 23 und bis dahin kein Sex. Also das ist unrealistisch. Sind wir mal ehrlich.
Genau, das sehe ich ehrlich gesagt auch so.
Das ist schwierig auch, ne?
Ja, man kann es wieder mit der Erziehung verbinden, aber...
Erziehung hin oder her, oder?
Genau.
Irgendwann hast du vielleicht auch Lust oder willst... selber deinen Körper entdecken, hast einfach auch Interesse. Also, schwierig. Wie waren das damals in der Zeit von Propheten, weißt du das, was die gemacht haben, wenn die unehelichen Sex hatten?
Im Koran gibt es eine Verse, da schreibt es von der Strafe mit 100 Peitschen.
Überlebt man 100 Peitschen?
Ja, eigentlich schon. Und das wurde aber im Osmanischen Reich zum Beispiel, wurde das zum Geldstrafe wurde es umgewandelt.
Aber ganz ehrlich, also... Wenn du jetzt zum Beispiel diese Geldstrafe bezahlt hast, hast dich ja wie freigekauft, oder? Also dann war das doch bestimmt auch ach lieber verlockend, das dann zu machen und dann zu sagen, ja komm, scheiß drauf, ich zahl's. Das ist ja dann auch wie Freifahrtschein für die Reichen, oder? Wenn man so möchte. Ein reicher Mann konnte dem Fall damals eher Sina machen, weil er sich's einfach leisten konnte, oder?
Wenn wir jetzt zum Beispiel vom Osmanischen Reich sprechen, zu der Zeit, da waren die Verhältnisse auch zu der Zeit anders. Da durfte man auch mehrere Frauen heiraten. Daher ist es mit heute nicht zu vergleichen. Also, wenn man das Geld hatte, hatte man auch das Recht, eben 2 bis 4 Frauen zu heiraten.
Meint sie da vielleicht dann im Osmanischen Reich und das Beispiel, wo du gerade bringst, vielleicht Ehebetrug? Ich habe nämlich noch das Problem mit dem Sina-Wort. Also was meint Sina? Meint das alles? Also sowas wie, ich bescheiße jetzt meine Frau, dann ist es Sina? Oder alles, ich habe unehelichen Sex, ist Sina. Was genau bezeichnet Sina?
Also allgemein unehelichen Sex, genau, ja.
Quasi Sina ist allumfassendes Wort. War auch die gleiche Strafe, also egal ob der unverheiratet Sex hatte oder ob
das
der seine Frau beschissen hat.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Aber es ist ja eigentlich Kopfwegspruch, ist immer das Gleiche, oder? Unverheiratet Sex ist das Thema. Und was sagst du den 15-, 16-Jährigen, die uns vielleicht zuhören, wenn sie jetzt trotzdem schon Sex machen?
Sie sollten sich auf ihre Bildung konzentrieren und so schnell wie möglich, je nach Zustand, heiraten.
Aber dann würden sie ja vielleicht nur heiraten, damit sie Sex machen können?
Nein, eben nicht. Mit dem Alter, mit der Zeit wird sie das verstehen, denke ich, das mit der Erfahrung. Das wird dann mit der Zeit kommen.
Ich würde den Jugendlichen da draußen sagen, ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt schon macht, okay, dann macht's aber verantwortungsbewusst. Sprich, zum Beispiel, haltet die bestimmten Regeln ein, haltet zum Beispiel Safer-Sex-Regeln ein oder verwendet Verhütungsmittel wie Kondome, um euch selbst vor Krankheiten zu schützen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, hey, wenn du das machst, dann mach's nicht so, dass du ständig ein schlechtes Gewissen hast. Und ich meine, dieses schlechte Gewissen, das geht ja bis zu Selbstmord. Also es gibt Mädchen, die Selbstmord machen, weil sie jetzt schon Sex gemacht haben und das schlechte Gewissen oder die Angst vor der Familie so groß ist, dass die wirklich sich selbst verletzen oder wirklich sich selbst umbringen, oder? Und das wäre mein Tipp. Wenn du es magst, dann mag's. Aber dann hör auf, ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil ist ja Sex was Gutes. Also eigentlich ist es ja was Schönes, wenn zwei Menschen eine Verbindung eingehen miteinander. Und wenn du aber immer nur die Sünde siehst, dann wirst du irgendwann psychisch krank oder eben dich selbst verletzen. Und das wäre mein Tipp. Also entweder du machst es und stehst da dazu und sagst, das ist jetzt mein Weg und den will ich gehen und das ist jetzt mein körperliches Vergnügen. Oder lass es, wie du sagst, und konzentriere dich auf andere Sachen, oder? Es ist nicht das Schlimmste, weißt du, es gibt andere Sachen, die schlimmer sind und wichtiger sind. Andererseits, ich sehe das schon auch so wie du, mit 15, 16 hast du noch keine Ahnung von der Welt. Ja, sorry, tut mir leid an die jungen Zuhörer, es ist so, du hast wirklich keine Ahnung von der Welt. Was in Ordnung ist, weil du 15, 16 bist und du bist triebgesteuert. Das kommt halt dazu, oder, mit der Pubertät. Ja, du willst ausprobieren, du willst deine Grenzen austesten und so weiter und so fort. Aber eben, wenn ihr es macht, steht dazu. Ich erzähle dir sonst auch mal was aus meiner persönlichen Lebensgeschichte. Das ist zum Beispiel auch so gewesen, dass Kolleginnen, ich bin ja aus Bayern, erzählt haben, wo ich wirklich mega ins Staunen auch gekommen bin. Immer wenn das Thema Jungfräulichkeit und so weiter kam, war das dann so, dass die dann so plakativ auch zum Beispiel so erzählt hat, ja, ihr macht's halt dann nicht irgendwie vaginal, sondern nur anal, ihr Türken. Und ich bin mega erschrocken, wie ich das zum ersten Mal gehört habe und habe danach gefragt, welche. Die haben dann quasi Analverkehr mit ihren Freunden und da geht es dann einfach nur darum, quasi das Jungfernhäutchen zu schützen. Und ich denke mir halt, wenn ich sowas höre oder dachte mir damals schon, und ich meine, da war ich irgendwie 20, 21, wie ich das gehört habe, wie paradox das ist. Also lieber macht man dann Analverkehr, wo ja auch sehr schmerzhaft sein kann, oder? Wenn du das nicht mit sehr viel Vertrauen und sehr viel Vorsichtsmaßnahmen vorbereitest. Und eben die Geschichten waren hinter der Disco oder so, am Parkplatz und so. Für mich unvorstellbar. Und für mich war das dann total paradox und irgendwie auch scheinheiliges islamisches Verhalten, weil eben das Jungfernhäutchen wird geschützt, oder? Und wird aufgehoben für den Mann deiner Träume am besten, im Idealfall. Aber eigentlich ist dein Ruf, und um den geht's ja, es geht immer nur um die Community, der ist ja trotzdem hinüber. Weil die Jungs, die sich drüber austauschen würden, dass die mit dir Sex hatten, die tauschen sich auch weiter aus. Die tauschen sich dann halt aus, dass sie mit dir Analsex hatten. Und ich weiß nicht, was weniger peinlich auch ist, also wenn es darum geht, dass es irgendwie peinlich sein kann für die Familie oder so. Also das fände ich jetzt wie noch peinlicher und noch schwieriger. Und da sind wir dann auch schnell wieder beim Thema, wo mich selber persönlich als Feministin fast schon umbringt, oder? Dass quasi leider in vielen muslimischen Kulturen oder vielen traditionellen Familien immer noch das Credo herrscht, eben dass die Ehre von einer Familie zwischen den Beinen der Tochter liegt. Und das ist absolut falsch. Aber das ist eine andere Diskussion und da wird man jetzt zu deep gehen. Fassen wir es nochmal zusammen. Eben unverheiratet Sex ist also laut Islam nicht okay. Aber wenn du es magst, dann eben mach's vorsichtig, mach's mit den Verhütungsmitteln und so weiter und so fort, auch um dich selbst zu schützen und ja, verletzt euch nicht gegenseitig, also im Sinne von gefühlsmäßig, oder? Und das geht's dann vor allem wahrscheinlich, was der Islam versucht zu schützen, deine Gefühle, weil es geht immer um Gefühle, oder?
Ja.
Ja, deine Frage, next.
So, was passiert, wenn wir uns gegenseitig das Muslimsein absprechen, nur wenn einer eine Sünde begeht?
Also ich deutsche das mal ein für die Jugendlichen, damit die uns gut verstehen.
Ja.
Das machen wir ja oft, dass wir uns gegenseitig das Muslimsein absprechen. Also sprich, du bist voll kein Muslim oder du bist ein schlechter Muslim, weil du jetzt das und das gemacht hast. Oder es geht so weit, dass die Leute so gegenseitig sagen, du bist ein Kuffar, weil du jetzt das und das gemacht hast. Oder was passiert, wenn wir das machen, wenn wir uns gegenseitig sagen, du bist kein Moslem, weil?
Das darf man eigentlich gar nicht. Jedes von seiner Sünde selber verantwortlich. Von daher sollte man das nicht sagen. Und es gibt auch eine Überlieferung von dem Propheten, der sagt eben auf Türkisch, kınamayınız, kınadığınız şey başına gelmedikçe ölmezsiniz.
Also auf Deutsch wird das heißen, verurteile nicht, weil du wirst nicht sterben, bevor du das, was du verurteilt hast, selbst erlebst.
Genau.
Bei mir passt es wie die Faust aufs Auge übrigens.
Niemanden verurteilen und ja, was sagst du dazu?
Ich glaube daran 1:1, also wirklich, ich habe alles, was ich über die Jahre verurteilt habe, habe ich selbst erlebt.
Genau, das komplett. Mit der Zeit, mit dem Alter, merkt man das.
Komplett. Und ich hüte mich davor, ne? Also ein paar Sachen sind noch nicht eingetroffen, wo ich auch schon verurteilt habe. Ich warte
das kommt
drauf.
Bestimmt. Vom Rauchen zum Beispiel. Der eine Kollege sagt, der war voll gegen Rauchen, hat es richtig verurteilt. Nach einem Jahr habe ich ihn gesehen dann, wie noch nie hat er geraucht. Als Beispiel, ja. Und da hat es richtig verurteilt und ist dazu auch gestanden, ja.
Ich habe auch schon viel verurteilt. Ich möchte auch ein Beispiel nennen, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo nicht zu peinlich wäre. Machen wir mal weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen und hört auf, euch gegenseitig als Kuffar zu bezeichnen. Übrigens noch eine witzige Geschichte. Eben, ich habe dir erzählt, dass ich jetzt auch jüngere Männer bei meiner Dating-App installiert habe, beziehungsweise eben die Einstellungen angepasst habe, auch auf jüngere Männer. Und was mir auch aufgefallen ist, da war einer, und ich fand das erst total witzig und danach total erschreckend, der hat einen ewig langen Text gehabt und unter anderem ging es darum, ich habe sogar ein Bildschirmfoto gemacht, weil ich das so krass gefunden habe. Und zwar hat er irgendwie geschrieben, von wegen, er selber sei ja Moslem und er hat ja mega viel auch gelernt und gemacht und hast du nicht gesehen? Und dann schreibt er aber eben rein, er hat mehrere Geschwister, aber zwei davon sind Kuffar.
Okay.
Und ich dachte mir,
was lernt er noch dazu?
Ich dachte mir, wieso genau tust du das jetzt bei deinen persönlichen Daten reinschreiben? Weißt du, mehr über mich? Und zweitens, echt jetzt? So schreibst du das grundsätzlich? Also, wenn deine Geschwister quasi nicht Moslem sind und offensichtlich darunter leidest, dann go for it, weißt du, überzeug sie vom Islam oder näher dich ihnen, aber echt jetzt, du schreibst das plakativ in deine Dating-App und also was genau soll die Frau jetzt, soll sie sich darauf einstellen, oh, da hat's Kuffars in der Familie, also mich hat's auch abgeschreckt, ich habe mir gedacht so, boah, okay, wenn der so über seine eigenen Geschwister redet, also über sein eigenes Fleisch und Blut, wie wird der über mich reden, oder? Aber eben, der Typ ist, glaube ich, 19 gewesen. Das ist so, die Jüngeren halt eben, ich sage ja, die Jüngeren nehmen alles viel zu ernst teilweise, also okay, next, du?
Jetzt bist du dran.
Okay, nächste Frage an mich. Noch eine Sexfrage, schließt dann die vorletzte an. Was mache ich, wenn ich immer Lust habe auf Sex? Du hast gesagt, fasten.
Es gibt eben eine Überlieferung vom Propheten, da sagt er, dass man fasten kann. Der Messin hat es ja viel zu tun. Und wenn man fastet, geht die Lust nicht weg, aber es mindert die Lust. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch zu empfehlen. In dem Sinn, ja. Ist auch für die Gesundheit gut.
Das stimmt, das stimmt. Es gibt übrigens wissenschaftliche Studien darüber, wie die Muslime fasten und ob das einen Mehrwert hat für die Gesundheit. Und das hat es tatsächlich. Aber eben, es kommt schon noch darauf an, welche Jahreszeit, oder? Wenn du jetzt irgendwie Sommer nimmst, wo die Sonne erst so um 9, 10 untergeht, das ist eben härter als wie im Winter, oder?
Genau,
wo du irgendwie 4, 5 schon wieder essen und trinken darfst. Also, ich finde es okay, so die Antwort eben, aber. Ja, was gibt's noch?
Eigentlich kann man dazu, da nichts machen. Also.
Aber masturbieren ist ja okay im Islam.
Ja.
Im Maßen.
Im Maßen.
Also es hat vielleicht nicht mal unbedingt was mit dem Islam zu tun, oder? Also exzessives Masturbieren ist wirklich nicht gut. Kann zu Problemen führen. Auch für die Psyche. Also der Islam sagt auch, du sollst nicht exzessiv masturbieren, weil es nicht gut ist für deine Psyche. Aber ich glaube, gar nichts exzessiv ist gut. Also exzessives Verhalten ist ja grundsätzlich im Islam nicht so, nicht so gern gesehen. Genau, ich glaube, das geht dann sogar weiter noch ins Thema Nationalstolz. Du darfst nationalstolz sein, aber übertreib's nicht, oder? Das wäre dann wieder exzessiv.
In jedem Sinne ist Fanatismus verboten.
Okay, Fasten wäre eine Alternative, eben Masturbieren in Maßen ist eine Alternative. Und was kann man noch machen? Gibt es noch einen dritten Tipp? Darüber sprechen, habe ich überlegt noch. Vielleicht mit einem besten Freund, Freundin?
Genau.
Oder sogar Eltern, wobei in dem Alter, glaube ich, also gerade wenn die jüngere Generation...
Vielleicht mit einem Religionsbeauftragten sprechen.
Okay, wie würde das aussehen?
Die können dann vielleicht weiterhelfen, ja.
Und wie?
Eben, indem sie über das Thema sprechen und vielleicht ihnen weiterhelfen können, aufklären oder...
Also, ganz ehrlich, Imame, die meisten, die sind ja so alt. Wenn ich überlege, wie ich Jugendliche war, unsere Imame waren super alt. Ich hätte nie was gefragt, weil ich immer Angst gehabt hätte, dass der zu meiner Mama geht und das halt sagt, dass ich sowas gefragt habe. Also sprich, Vertrauen ist das Thema und eben echt jetzt, ich soll einen irgendwie 60-, 70-Jährigen und ganz ehrlich, die meisten Imame sind so alt.
Mittlerweile gibt es ja auch jüngere Imame.
Das stimmt, was sehr cool ist. Aber meinst du, die haben die Antworten schnell und parat?
Wieso nicht? Also die können sicher weiterhelfen. Sie könnten auch vielleicht wöchentlich Vorträge halten oder...
Das schreit nach muslimischer Jugendarbeit, ne? Dass man quasi coole Jugendarbeiter vielleicht auch hätte. Wir versuchen das, also ich und meine beste Freundin, wir sind beide Muslime, wir versuchen das, dass wir die Antworten geben, aber du hast immer Angst ein bisschen, dass du vielleicht auch mal was Falsches sagst und dann hast du vielleicht auch mal wütende Mama oder wütenden Papa im Jugendtreff stehen.
Kommen wir zu der nächsten Frage.
Mhm. Du.
So, gibt es Einschränkungen, Tabus beim Sex?
Gute Frage.
Ja, eine sehr gute Frage. Es gibt eigentlich nur eine Einschränkung, dass man zum Beispiel keinen Analsex haben darf. Warum? Andere Einschränkungen gibt es eigentlich nicht.
Und warum? Also warum ist Analsex verboten?
Es gibt eine Überlieferung von Propheten, dass das auf jeden Fall verboten ist. Und die Gründe, vielleicht auch wegen der Gesundheit, könnte es sein, ja. Aber auf jeden Fall ist es verboten. Es gibt auch im Koran einige Versen, da steht, dass das als Unzucht zum Beispiel bezeichnet wird.
Und was ist mit Analspielzeug?
Darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber wenn man es eben vergleicht, dass eben Analsex verboten ist, dann sollte das auch verboten sein. Darüber müsste man mal recherchieren. Also ich.
Meine Frage ist die nächste. Wir reden schon die ganze Zeit ein bisschen drüber, aber eben die Frage ist, wie sind eigentlich die Muslim-Dating-Apps? Taugen die was? Und welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich will anfangen. Ich habe Minder und Muzzlematch. Hoffentlich ist das jetzt keine Schleichwerbung. Minder finde ich den Namen vor allem witzig. Das ist tatsächlich Tinder für Muslime. Aber da hat es wie wenig User. Und bei Muzzlematch hat es eine Riesenauswahl. Das ist wirklich sehr divers auch, mega viele Männer. Aber ich würde mal sagen, schwierig, viel Englisch auch. Also es sind wirklich sehr viele Internationals drin. Und ich weiß nicht, Dating-Apps sind so, manchmal sind sie einfach lustig und manchmal sind sie so schwierig auch. Also ich habe auch sehr viel schwierige, kontroverse Diskussionen mit Männern. Vor allem welche, die, du kannst eben, bei Muzzlematch hast du eine Funktion, dass du Insta-Match drückst und dann hast einmal am Tag die Möglichkeit, jemanden direkt anzuschreiben, ohne dass du auf dieses Like, ob er dich liked und so weiter Spielchen warten musst. Und da schreiben mich viele eben direkt an. Und teilweise ist es sehr schwierig für mich, die irgendwie einzuschätzen. Also es gibt irgendwelche Männer, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen da voll Dreh fahren, oder? Und da gerade irgendwie anfangen zu beschimpfen auch. Und da denkst du dir auch, wieso genau nutzt du jetzt deinen Tagesbonus, Insta-Match zum irgendwie was Negatives schreiben? Aber die meisten, also ich würde sagen 98%, sind natürlich interessiert und so weiter und so fort. Und ja, eben, also die negativen Erfahrungen, wo ich mache, geht es meistens darum, dass die meinen, sie müssen mich über den Islam belehren. Deswegen habe ich jetzt eben bei meinen Einstellungen drin, sie sollen mich doch nicht belehren über den Islam, da ich mich da schon recht gut auskenne. Aber die meisten sind tatsächlich sehr positiv.
Also kannst du es weiterempfehlen?
Ja, Muzzlematch würde ich weiterempfehlen. Ich habe da natürlich jetzt auch wegen dem Podcast die Premium Edition, weil ich da jetzt eben viel wissenschaftlich unterwegs bin. Müssen die Männer ja nicht wissen. Kriege jetzt da auch schon erste Rückmeldungen wegen dem Podcast. Das ist eigentlich ganz witzig. So, letztes Mal hat einer eine sehr interessante Frage gestellt und hat gesagt, warum ich denke, dass meine Moral- und Wertvorstellungen an meine Religion gebunden sind, weil es gibt ja auch eben sonst ethische, moralische Vorstellungen von derer Welt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass er das geschrieben hat. Also der hat quasi den ersten Podcast gehört. Und da haben wir auch diskutieren können. Und da muss ich schon sagen, stimmt, hat mich zum Nachdenken gebracht. Es gibt ja auch Agnostiker und Atheisten, wo quasi nicht an der Religion gebunden ihre Werte und ihre Moralvorstellungen haben, oder? Und eben, ich habe es im ersten Podcast ja erklärt, warum das bei mir so ist. Aber es heißt nicht, dass es unbedingt bei allen so sein muss, oder? Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also du hast auch wirklich interessante Diskussionen mit diesen Männern. Ja, und Corona sei Dank sind Treffen im Moment absolut halt unmöglich, gell?
Genau.
Ja, und du hast auch schon mal Dating-Apps probiert.
Ja, ich habe einige probiert. Muzzlematch kenne ich jetzt nicht, das habe ich jetzt von dir gehört. Minder hatte ich von einem Kollegen das gehört und eine Woche habe ich es ausprobiert, aber es hat mich nicht angesprochen, ehrlich gesagt.
Waren da viele Mädchen drin?
Ja, eigentlich schon, ja.
Also viele Frauen drin, aber...
Viele Frauen drin, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht angesprochen und da bleibe ich ja auch lieber...
In der realen Welt.
In der realen Welt, genau. Auch Traditionalist in dem Sinne, ja.
Also dass grundsätzlich sind die ja gut, die Apps.
Ja, es ist gut, aber dass man zum Beispiel von Empfehlungen oder von den Freunden allgemein...
Ich finde sogar muslimisch korrekt. Also ich meine, letztendlich tust mit jemandem connecten, aber ohne sehen.
Genau, ohne... man kann es ausprobieren, aber eben, nach meiner Meinung nach, ist es besser, eine kennenlernt und dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit, ist für mich auch dann ein bisschen größer.
Ja. Und die Frauen, wo du aber gesehen hast in der App, was sind das für Frauen? Also sind die mehrheitlich eher konservativ oder sind die...
Sie waren meistens offen, nicht mit dem Kopftuch.
Okay. Wäre jetzt, alle Nationalitäten, also. Wäre jetzt für mich noch interessant, oder? Ja. Den Selbstversuch zu starten, mein eigenes Profil nochmal revidieren und eins mit Hijab reinmachen. Zum Schauen, ob meine Erfolgsquote anders ist.
Die meisten waren wirklich ohne Kopftuch.
Okay.
Ja. Das ist auch sehr kurz benutzt, also circa eine Woche. Nationalitäten, das war eigentlich gemischt. Okay. Alles, ja.
Ist dir das eigentlich egal grundsätzlich, welche Nationalität?
Mir ist eigentlich egal, ja.
Okay. Mir auch. Ich glaube, meinen Eltern nicht so, aber mir ist das recht wurscht. Hauptsache Moslem, sage ich immer. Aber auch ja. Da ist es schwierig mit Hauptsache Moslem. Shia ist interessant, sehr interessant, ja. Aber eben doch ein bisschen anders und deswegen ja, auch schwierig.
Das mit egal, zu 100% ist mir auch nicht egal. Mir wäre zum Beispiel, weil ich auch selber aus der Türkei komme, die Türken wären mir schon lieber.
Wegen der Kultur.
Genau. Aber versteht man sich auch besser, dann hat man auch mehr Gemeinsamkeiten.
Aber grundsätzlich sagst du, ist mir
ja, Nationalität. Grundsätzlich ist es nicht extrem wichtig, aber es ist schon ein Plus. Das glaube ich, für jede Person ist das eigentlich das Gleiche.
Türken kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Türken. Schau mal, ich bin selbst Türkin oder ich habe türkische Roots und ich liebe meine Kultur, ich liebe mein Land, ich liebe einfach alles an der Türkei, aber frag mich nochmal, ob ich türkische Männer daten würde. Nein, wirklich nicht. Also ganz schlechte Erfahrungen und ich habe mich mit meiner Mutter öfter darüber ausgetauscht, weil die sich natürlich einen türkischen Schwiegersohn wünschen würde. Aber die glaubt mir das auch teilweise einfach gar nicht, oder? Was mir so bei meinen Cappuccino-Dates so wirklich passiert. Also es geht, ich kann es ja mal schnell ein bisschen eindeutschen, es geht sehr, sehr schnell um Sex. Also wirklich sehr, sehr schnell kommt die Frage, ob man denn auch bis zur Ehe warten würde oder wie das ist und ob man das auch schon gemacht hat und so. Und ich hock dann dort und denke mir, wolltest du mich verarschen? Fragt mich doch erstmal, welche Geschwister ich habe oder wie ich aufgewachsen bin. Weißt du, das ist so... Echt jetzt? Du weißt, du wirst einfach wie ein Stück Fleisch teilweise behandelt. Also es ist so, wow, okay, gleich mit der Tür ins Haus. Und klar, Sex ist ein Thema, es ist ein interessantes Thema, es ist auch ein wichtiges Thema, oder? Es sollte auch in der Beziehung eben ein Thema sein und sollte auch eben klar besprochen werden und kommuniziert werden. Aber nicht beim ersten Date. Was ist los, Bro? Entspann dich mal, weißt du? Und deswegen, nein, also mir sind die zu forsch, mir sind die zu schnell, mir sind die zu voreilig, oder... nicht emanzipiert genug. Also ich habe auch schon Türken kennengelernt und das ist, also eben jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Moment war es ein Schock. Ich habe zum Beispiel einen 27-Jährigen kennengelernt, der gesagt hat, alleine wohnen? Nein, das wird mis Mami nie erlauben. Weißt du, für mich, ich bin mit 18 auszogen, ist das einfach der Satz, das wird mis Mami nie erlauben. Das war irgendwie so...
Mit 18 hast du geheiratet, oder?
Nein, ich bin mit 18 auszogen wegen der Ausbildung. Die war 300 Kilometer weiter weg.
Ach so, ja.
Genau, und da musste ich quasi, oder durfte ich endlich alleine leben. Und nach diesen 2 Jahren Erfahrung alleine leben, dann relativ schnell geheiratet, genau. So mit 21 war ich dann schon verheiratet. Alter, du bist 27, du stellst dich gerade vor mich und sagst, du dürftest nie wegziehen, so. Also Mami wird es da nicht erlauben. Also von einem 27-Jährigen erwarte ich, dass der seine eigenen Entscheidungen trifft und... Also verstehst du, wie ich meine? Vielleicht, klar, er wächst mit der Beziehung wahrscheinlich und wird vielleicht immer mehr sich emanzipieren. Aber wenn er mit 27 noch so eine Aussage bringt, dann ist es so mit Vorsicht zu genießen, verstehst? Und eben, ich finde es eigentlich schwierig mit Türken. Ja. Und du?
Okay. Also ich habe ehrlich gesagt, mit Türken habe ich nicht solche schlechte Erfahrungen. Auch von meinem Kollegenkreis, wenn wir jetzt über Männer sprechen, die sind nicht so. Ich weiß nicht, also...
Habe ich die Falschen erwischt?
Genau, das schlicht einfach die Falschen erwischt, ja.
Okay.
Mein Freundeskreis ist wirklich nicht so. Und du kennst mich ja auch, von daher.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass ich auch so bin, oder?
Ich würde jetzt auch nicht sagen, alle Türken sind gleich oder sind gleich schlecht oder keine Ahnung. Vielleicht habe ich wirklich die Falschen erwischt, aber ich habe auch schon in der Türkei gedatet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur von den Türken jetzt in der Schweiz oder in Deutschland rede. Also ich habe auch in der Türkei gedatet und ich würde sagen, the same there. Also vielleicht strahle ich das aus, dass man mich sowas sofort fragen sollte. Ich bin sehr selbstbewusst, vielleicht denken die auch, ah cool, die kann ich sowas fragen. Aber nicht beim ersten Date, weißt du, das ist so, ach, echt, jetzt schon wieder, wow, okay, krass. Und da löscht es mal gerade ab, weißt du, da will ich mich gar nicht weiter unterhalten. Also das ist eben die Erfahrung mit den Türken. Deswegen keine Türken. Ich habe für mich entdeckt, ja, meine Vorliebe gilt den Libanesen. Ich stehe auf Libanesen, so wie es aussieht.
Und wenn du auf diesen Podcast stehst, dann bleib dran. In 2 Wochen gibt's nämlich den 2. Teil aus dem Gespräch mit dem Mohammed. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben.